Boa noite. Eu vou falar em portunhol, para que todo mundo me entenda, né? Para facilitar um pouco aqui a...
Ja, ich werde hier Portugal sprechen, um die Diskussion hier oben etwas zu erleichtern. Wir sind schon etwas verspätet. Und wie ihr gesehen habt, auf dem Programm haben wir eine Debatte jetzt. Normalerweise hatten wir immer ein Plenum mit sehr vielen Vorträgen, in denen intelligente Leute uns Dinge erzählt haben, aber diesmal wollten wir etwas dynamischer vorgehen. Ich werde das alles aufnehmen, ich werde einen Podcast machen und das dann später ins Netz stellen. Dann haben wir noch einen Podcast plus eins Café und ihr könnt das sehen. Wir haben hier drei Leute am Tisch. Wir wollen uns über das austauschen, was in der letzten Zeit in Brasilien geschehen ist. Und ich stelle erst einmal die Teilnehmer vor. Henriqueta Cavalcanti, die einzige Frau heute. Aber wir haben ja sehr viele Teilnehmer aus Brasilien, die am runden Tisch beteiligt sind. Sie ist Biologin und kommt aus Piracicaba. Sie hat an Dokumentargravationen und anderen Programmen teilgenommen, koordiniert auch die Kommission Justiça e Paz der Bischofskonferenz Brasilien im Norden in Amapá. Seien Sie herzlich willkommen. An Ihrer Seite André Dallagnol, Rechtsanwalt. Er kommt von der NGO Terra de Direitos aus Curitiba, wie er bereits gesagt hat. Sein Fachgebiet ist Biodiversität und Ernährungssouveränität.
E aqui ao meu lado da esquerda, Dom Roque Palocci, Bispo da Igreja de Porto Velho, Presidente do Conselho Indígena.
Dann haben wir hier einen Vertreter des CIMI. Mein
Das ist so laut, der hat das bei mir aufgedreht und jetzt.
Ich möchte nochmal hier etwas zeigen.
Ordnet sollen eine Machtübernahme durch das Militär gefordert haben. Sie störten mit Sprechchören den Sitzungsbeginn der Abgeordnetenkammer. Die gesellschaftlichen Spannungen in Brasilien sind derzeit groß. Das Land steckt tief in einer Rezession. Hinzu kommen Korruptionsskandale.
Isso foi ontem e aí gostaria começar com uma cronologia, mas talvez vocês aqui na mesa espero que todo mundo entendeu, ou seja, a coisa está séria no Brasil e a gente tem que falar, a gente tem que conversar de o que está acontecendo lá. Primeiramente, Isso é uma boa introdução, acho que, para a cronologia que a gente tem aqui nos últimos dois anos. Eu coloquei agora as datas, só queria lembrar, a Dilma começou o seu segundo turno no começo de 2015, as eleições foram já no outubro de 2014.
Em outubro de 2015. Hat der DSC sich eingeschaltet. Dann hat Eduardo Cunha das Impeachment angenommen. Im April dieses Jahres gab es im Abgeordnetenhaus die Abstimmung darüber. Am 12. Mai hat der Senat abgestimmt und am nächsten Tag, 13. Mai, hat Michel Temer sein neues Kabinett vorgestellt. Ende August hat der Senat Dilmer ihres Amtes enthoben. Das ist die Situation. Außerdem haben die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro stattgefunden im August. Und im Oktober gab es Kommunalwahlen, in denen die PT fast 2/3 ihrer Kommunen verloren hat. Das ist nur eine kleine Einführung, damit alle sich ins Gedächtnis rufen, was in dieser letzten Zeit geschehen ist. Ich lasse das hier noch eine Weile an die Wand projiziert, diese Chronologie. Ich möchte Enriqueta bitten zu sagen, was sie in diesem letzten Jahr als tiefgreifende Erfahrung, als markante Erfahrung erlebt hat. Gab es irgendetwas, an dem Sie beteiligt waren und das Sie uns mitteilen möchten? Denn viele waren natürlich nicht in Brasilien in diesen Monaten. Und für uns ist es wichtig zu hören, wie das Ganze dort selbst erlebt wird. Ja, zunächst einmal guten Abend an alle. Für mich ist es sehr wichtig, ich freue mich, hier sein zu können mit euch zusammen. Ich werde einige Ideen, einige Reflexionen kundtun, mit euch teilen. Vor allem, was die schwierige Situation in Brasilien, diese dunkle Zeit betrifft. Und viele von uns, die wir Brasilianer sind, wissen nicht, wohin die Reise geht. Ausgehend von der Frage Fabians, eine Erfahrung, die mich zutiefst beeindruckt hat in diesem Impeachment-Prozess, in diesem Amtsenthebungsverfahren unserer Präsidentin, war folgendes. Es war eine Enttäuschung mit einigen Parlamentariern, vor allem im Bundesstaat Pará. Denn wir hatten erwartet, dass sie keine Verräter seien, so wie sie es waren. Putschisten, die unser Vertrauen hintergangen haben, denn es gab ähnliche Kämpfe, vor allem zum Schutz von Jugendlichen und Kindern in Brasilien. Aber in dem Augenblick haben sie für das Amtsenthebungsverfahren gestimmt. Und das war für mich wirklich eine große Enttäuschung. Genauso am Ende, als wir immer noch erwarteten, dass es vielleicht doch nicht dazu käme, da haben wir uns das vor Augen führen müssen. Es gab einfach einige unserer eigenen Abgeordneten, die uns verraten haben. Ich möchte auch die beiden anderen Teilnehmer fragen, dass sie uns mitteilen, welche einschneidenden Erlebnisse sie hatten. Zunächst Fora Temer. Und ich werde sagen, weshalb wir sagen Fora Temer, also Thema raus, bevor wir hier anfangen, uns weiter auszulassen. Also wer ebenfalls dafür ist, sage mit uns, Fora Temer, Fora Temer. Ja, mir scheint es wichtig zu erklären, weshalb wir Fordat Demir rufen. Wir machen uns Sorgen über das internationale Image dieses Fordat Demir. Und damit wir das klarstellen, Fordat Demir ist nicht der Name des putschierenden Präsidenten, der heute in Brasilien im Amt sitzt. Fordat ist das, was wir möchten, also raus mit ihm. Das vereint Brasilien. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin etwas zu nah am Mikrofon dran. Weshalb schreien wir Fordat Demir? Was Brasilien heute erlebt, ist ein Putsch. Die Frage lautete ja, welche persönliche Erfahrung ich als einschneidendes Erlebnis hatte. Ich bin 29 Jahre alt. Brasilien in seinem modernen Aufbau ist 28 Jahre alt. Und dieses Vorkommnis ist 25 Jahre alt. Das heißt, wir haben eine Demokratie, erneut eine Demokratie, und das, nachdem wir eine Diktatur erlebt hatten, die mit dem gesamten Kriegsgerät aufmarschiert ist. Ich hatte Gott sei Dank nicht die Gelegenheit, das erleben zu können oder zu müssen, das die ältere Generation erlebt hat. Und ich habe die Chance, wiederum dort zu leben, in der Stadt, wo die Demokratie begonnen hat. Und auch das, was wir an autoritärstem in Brasilien kennen, nämlich die Justiz. Diese Personen haben keinerlei Kontakt mit der Bevölkerung. Ich möchte also nicht sagen, dass Richter gewählt werden sollten, aber Brasilien hat einen Prozess partieller Demokratisierung durchlaufen. Wir haben die Exekutive, die Legislative demokratisiert und dieser Prozess hat kaum begonnen, also während der Regierung Lula und Dilma. Da hat man versucht, massiv die Einbindung der Zivilgesellschaft, des Volkes zu gewährleisten. Aber die Judikative war total immun gegen diesen Demokratisierungsprozess in Brasilien. Und das scheint mir symptomatisch. Zusammen oder manipuliert durch die Judikative haben wir auch die Rolle der Medien, die ebenfalls eine sehr wichtige Rolle spielt in diesen 29 Jahren, die ich auf der Welt bin, solange wie es die Verfassung gibt. Das ist also meine persönliche Erfahrung, die mich am stärksten geprägt hat in diesen 29 Jahren. Ich erteile Don Roque das Wort. Ich freue mich, hier zu sein und möchte nicht nur von einer persönlichen Erfahrung sprechen, sondern auch von den Träumen und Kämpfen der indigenen Bevölkerung. Und das vor allem, wenn wir den Völkermord an den Guarani Kwaya in Mato Grosso do Sul bedenken. Am 18. September und am 19. September ist bereits die CPI installiert worden. In Mato Grosso do Sul hätte man auch eine CPI gegen diese diesen Völkermord ins Leben rufen müssen. Es hat Druck gegeben seitens der Zivilgesellschaft und insofern wurde diese CPI in Mato Grosso do Sul durchgeführt. Diese CPI von FUNAI und INCRA, CPT, MST und die Anthropologen, der Anthropologenverband und der CIMI in Brasilien waren alles Organisationen, die zusammenwirkten. Und sie sind alle unter die Lupe genommen worden. Ihre Buchhaltung ist überprüft worden. Und die Vorstände ebenso. Der CIMI ist aber als indigener Missionsrat anerkannt worden. Und das war für uns sehr, sehr wichtig, diese Anerkennung. Dieser traurigen Situation, die wir durchlebt haben, und vor allem die indigenen Völker, die Guarani Kaiowá, und dass der indigene Missionsrat als Konsultationsorgan anerkannt wird von der UNO, das war sehr, sehr wichtig für uns und für mich das einschneidende Erlebnis. Ihr arbeitet ja alle mit Menschen am Rande der Gesellschaft. Ihr kämpft für deren Rechte und ihr arbeitet nicht in den großen Megacities wie São Paulo und Rio de Janeiro. Ich habe gehört, dass am 4. November vorgegangen wurde gegen den MST. Vielleicht könnt ihr noch etwas sagen über die NGOs, die mit Menschenrechten oder über Menschenrechte arbeiten. Wie seht ihr diese Situation heute für die Menschen? Vielleicht kann ja André ein wenig erzählen von Curitiba und dem Süden.
Ja, wenn wir uns dieses Profil, dieses neue Profil anschauen, das neue Profil der neuen Regierung Thema, ist eine Regierung, die sehr darauf bedacht ist, einigen Organisationen im Süden eins auszuwischen, gerade eben solchen Organisationen, die ja irgendwie unabhängig, autonom arbeiten möchten, die wirken möchten und die neue Alternativen auf der Suche zum Zugang zu Regierungsmitteln suchen. Also Agroökologie, regionale Wirtschaftskreisläufe, die sind sofort auf den Kieker gekommen, die haben die, hat die neue Regierung auf den Kieker genommen. Sefuria, eine Organisation, die mit solidarischer Ökonomie, solidarischen Wirtschaften befasst. Und all die haben sofort zu spüren bekommen, dass die Regierung solche Dinge einfach nicht toleriert und dass sie dagegen vorgehen wird. Geldmittel wurden gestrichen, Verfolgung, Polizeitochter auf und anderes. Auch Organisationen, die in der Landwirtschaftsberatung gearbeitet haben. Es gibt dort immer wieder Organisationen, die heute schon wieder pleite sind, weil keine Fördermittel mehr fließen, weil einfach sämtliche Förderungen, die früher gang und gäbe waren, eingestellt worden sind. Weitere große Schwierigkeiten haben auch die Genossenschaften der Kleinbauern, der bäuerlichen Landwirtschaft. Auch dort ist ein Programm zusammengestrichen worden, mit dem die Regierung Nahrungsmittel für Schulspeisungen beispielsweise aufgekauft hatte. Also man streicht die Mittel, alles was früher unterstützenswert war und was auch abgesichert war, das sind Dinge, die eigentlich schon vor diesem Staatsstreich zu spüren waren. Es ging halt wirklich, es geht ihnen jetzt an den Kragen, es wird immer schwieriger, auch die Justiz greift sie frontal an. Man wirft ihnen vor, sie würden nur zum Schein Fördermittel beziehen und ähnliches. Also es scheint wirklich darum zu gehen, diese Organisationen auszulöschen. Wir nehmen an, dass diese Mittelbezieher, die als scheinbedürftig dargestellt worden sind, eigentlich so eine Art Versuchsballon waren, bevor man dann schließlich die Staatspräsidentin aus dem Amt gejagt hat, hat man da schon mal getestet, wie es funktioniert, solche Leute zu kriminalisieren, sie in die Verbrecherecke zu drücken. Das verstärkt sich. Es wird immer schwieriger für uns. Wir spüren das Tag für Tag bei den Organisationen, auch meine Organisation, der Herr Gigiretus, das Land der Rechte, also eine Menschenrechtsorganisation. Auch wir hatten zunächst immer Möglichkeiten, mit der Regierung zu sprechen. Wir haben dort mit dem Ministerium für ländliche Entwicklung einen guten Kommunikationskanal gepflegt. Heute ist dieses Ministerium zusammengestrichen worden. Es gibt es nicht mehr. Und deswegen haben wir keinen Ansprechpartner mehr auf Bundesebene. Und unser Leben ist sehr viel schwieriger geworden. Das Gespräch mit den Kleinbauern ist abgerissen. Das war ja mal eröffnet worden nach einem großen Massaker an der Landbevölkerung. Da hatte man gesagt, wir müssen uns mit diesen Kleinbauern auch auseinandersetzen. Wir müssen mit ihnen sprechen. Auch andere Fragen wie organische Landwirtschaft, biologische Landwirtschaft, die Frage der transgenen Organismen, der genetisch veränderten Organismen. All das waren Fragen, die wir bisher mit der Bundesregierung besprechen konnten. Heute ist uns dieser Ansprechpartner weggebrochen. Es gibt dieses Ministerium nicht mehr und die Kontakte sind, also man hat das einfach irgendwo in ein Staatssekretariat eingegliedert, dieses Ressort. Man fragt sich, man wird heute immer wieder gefragt, ob man das überhaupt noch unterstützen sollte. Man versteht einfach nicht mehr, warum das wichtig war, was in der Vergangenheit gang und gäbe war. Der Dialog, dieses gemeinsame Suchen nach einer neuen Lösung für die Probleme auf dem Land. Für uns als Organisation, wir arbeiten ja mit Advocacy, Lobby, Arbeit etc., ist das ein schwerwiegendes Problem. Unsere Arbeit ist fast unmöglich geworden. Wir haben keinen Ansprechpartner mehr. Wir wissen nicht mehr, mit wem wir in einen Dialog treten könnten. Dieser Dialogfaden ist schlichtweg durchschnitten worden von der neuen Regierung. Auch die Räte, in denen die Menschen angehört wurden und so partizipative Beiräte, wo auch immer die sozialen Bewegungen mit der Regierung gesprochen haben. Das gab es ja immer wieder in Brasilien in den letzten 15, 20 Jahren. Und ich erinnere mich, ich wurde von Thomas darauf hingewiesen, dass natürlich diese Räte nicht das Allheilmittel für alle Probleme in Brasilien gewesen sind. Im Gegenteil, diese Räte sind natürlich auch durchaus kritisch zu betrachten. Schauen wir uns kurz dazu an, was andere dazu gesagt haben. Naja, unter den Regierungen Lula, bei Dilma auch ein bisschen weniger natürlich, da waren wir ständig auf diesen Konferenzen unterwegs. Das waren also 100 Konferenzen brasilienweit, auf denen die Gesellschaft angehört wurde. Und nichts davon ist in die Praxis umgesetzt worden. Nichts. Zum Teil nur zufällig, weil das Regierungsprogramm Ähnliches vorsah. Diese Konferenzen, zu denen man uns immer wieder eingeladen hat, da ging es eigentlich nur darum, die offizielle Marschroute der Regierung zu verbreiten und Änderungen oder eine wirkliche Zusammenarbeit, eine wirkliche Beteiligung der Bevölkerung über das hinaus, was die Regierung sowieso vorhatte, kam nie zustande. Das heißt, diese Konferenzen, zu denen die Zivilgesellschaft eingeladen wurde, war natürlich für die Regierung von großem Gewinn. Alles steht auch in den Protokollen und nicht ein einziges Mal. Also jedenfalls, ich erinnere mich genau, ich habe immer wieder Anliegen vorgebracht von Gruppen und Organisationen. Nicht einer dieser Vorschläge ist aufgenommen oder gar in die Praxis umgesetzt worden. Man hat mich gelobt für die tollen Vorschläge, hat gesagt, natürlich haben Sie recht, genau das brauchen wir. So kann es nicht weitergehen. Gut, dass die Zivilgesellschaft sich hier beteiligt. Plötzlich war das alles nur Blabla und nichts ist draus geworden. Das war der Dialog und das war der große Gewinn des Dialogs, dass die Regierung ständig ihre offizielle Sichtweise darstellen konnte. Man hat viel darüber geredet, viel Ideen ausgetauscht, aber außer viel Gerede ist da nichts gewesen. Zwei Jahre später sitzen wir hier und sagen, Mensch, der Dialogfaden ist durchschnitten, es gibt keinen Dialog mehr. Das, wie gesagt, 2014 haben wir das von Dario gehört, jetzt 2016 ist der Dialog gar nicht mehr möglich, weil der Dialogpartner weggebrochen ist, der Faden ist durchtrennt oder abgeschnitten. Schwierig, hat sich doch was geändert. Damals war man noch kritisch, heute sucht man den Dialog und hat keinen Ansprechpartner mehr. Schwierige Geschichte. Eine Frage an Don Jorge. Wir fragen uns immer wieder, wie ist das, wenn man an diesen Räten teilnimmt, diesen Beiräten? Kann man da noch mit der Regierung sprechen und verhandeln? Ist das noch möglich? Bedeutet das, dass die Regierung einen als Dialogpartner auch anerkennt, als Gesprächspartner? Wie sind da Ihre Erfahrungen, Bischof? Wie sehen Sie das? Naja, also irgendwer hat da mal ein Buch geschrieben und gesagt, den Weg, den findet man, wenn man losläuft. Und Andrea hat ja gesagt, er sei noch ein junger Mann und habe die Diktatur glücklicherweise nicht selbst erleben müssen. Er ist ja sozusagen im Jahr der neuen Verfassung zur Welt gekommen. Also ich glaube, dass wir die Hoffnung nicht fahren lassen dürfen. Das ist das Entscheidende. Daniel hat recht gehabt mit dem, was er 2014 gesagt hat. Man kann jetzt nicht aller Schildbürger die Sonne mit einem Sieb verdecken wollen oder verstecken wollen. Natürlich waren das Versuche, die Zivilgesellschaft einzubinden und sie zu neutralisieren, die Volksbewegungen mehr oder weniger gleichzuschalten, sie irgendwie mit reinzunehmen, aber doch nicht ernst zu nehmen und sich der eigentlichen Dialektik, die ein wirklich neues Brasilien gebraucht hätte, dieser dialektischen Entwicklung zu entziehen. Man hat immer versucht, das irgendwie zusammenzubringen und Harmonie und Ähnliches zu predigen. Der Gesundheitsminister hat vor kurzem ein Dekret erlassen, in dem steht, dass die 34 Gebiete für öffentliche Gesundheit, also die Gesundheitsämter in 34 Regionen jetzt keine Ausgaben mehr tätigen dürfen. Totaler Ausgabenstopp. Also wie das gehen soll, natürlich haben dann die Indigenen gesagt, hey, ihr versorgt uns bisher als Gesundheitsamt, jetzt müsst ihr auch weiterhin unsere medizinische Betreuung sicherstellen. Also sowas passiert ist. Man muss dann kämpfen und uns ist es dann auch über diese Demonstrationen gelungen, das wieder umzukehren und rückgängig zu machen. Das heißt, nicht nur Reden und Dialoge, man muss auch wirklich kämpfen und sich miteinander auseinandersetzen, damit man zu etwas kommt. Auch die Besetzung der Schulen und der Universitäten, das sind doch auch Zeichen. Das ist doch ein Zeichen davon, dass der Dialog natürlich wichtig ist, dass es allerdings aber auch manchmal wirklich um ein Kräftemessen geht. Dass man zeigt, dass man etwas will, dass man es auch wirklich zu Gehör bringt, dass man nicht nur irgendwo hingeht und mit irgendwelchen Leuten redet. Man muss sich auch manchmal einfach auf die Straße setzen. Oder dafür kämpfen, dass die Gesundheitsämter wieder funktionieren. Oder dafür kämpfen, dass die Schulen jetzt nicht gleich geschaltet werden und Ähnliches. Also natürlich stimme ich dir zu, André, oder zumindest möchte ich dir nicht widersprechen, indem du sagst, dass der Dialog nicht mehr möglich ist, der Faden ist zerschritten oder der Daniel vor 2014 hat er doch gesagt, diese Räte, das ist alles nur bla bla. Also das ist, gut, also natürlich hatten wir immer wieder dieses Gefühl, dass man uns zwar ernst nimmt und dass man sagt, ja, ist doch alles gut und so weiter und so weiter. Und dann hat man immer wieder gesagt, na, ist doch alles ganz wunderbar. Man hat immer versucht, zu neutralisieren, wenn man so will. Also dieser Dialog wird manchmal natürlich auch geführt, wenn man hartnäckig kämpft, wenn man nicht aufgibt, wenn man weitergeht und wenn man auch wirklich dann das Heft des Handelns selbst in die Hand nimmt und sich nicht nur auf Gespräche einlässt, sondern fordert. Tja, ich glaube, ich müsste sagen, dass die Regierung weder die Demarkierung der indigenen Gebiete abgeschlossen hat, noch die Konventionen der ILO unterschrieben hat, noch die Agrarreform umgesetzt hat. Also als wir beispielsweise für ein Gesetz gekämpft haben gegen Biopiraterie, wo es darum geht, die Rechte der Indigenen des traditionellen Wissens an ihren Pflanzen und ihren Kenntnissen, dann auch an ihrer Kenntnis, an ihrem Wissen zu schützen. Da hat man schließlich gesagt, naja, ach weißt du, das ist doch eigentlich egal, wir wollen eigentlich nur ein neues Waldschutzgesetz, das viel weniger Waldschutz vorsieht. So haben wir große Probleme gehabt. Natürlich. Was wir allerdings auch sagen müssen, ist Folgendes. Außerhalb der Demokratie sehen wir keine Lösung. Das ist etwas, was man zuerst einmal ganz laut sagen muss. Und ich hoffe natürlich, wie Bischof Hawk ja auch, ich hoffe und ich glaube fest, dass die Demokratie das wieder regeln wird. Ich glaube, dass sich die Demokratie radikalisieren muss, dass die Demokratie immer tiefer gehen muss und dass sie basisnäher sein muss. Da werden wir dann die Lösung für die Probleme Brasiliens finden. Wir müssen verstehen, dass Demokratie nicht ein Geschenk ist, nicht etwas, das vom Himmel gefallen ist. Wir müssen wirklich Demokratie lernen und immer wieder verteidigen, schützen. Wir sind, meine Geschichte hat ja mit der Demokratisierung Brasiliens begonnen. Da bin ich erst geboren. Das ist für viele von uns vielleicht deswegen so eine Art Selbstverständlichkeit, irgendwie ein Geschenk. Nein, aber wir müssen wirklich, das merken wir an dieser Stelle dramatisch, wir müssen für Demokratie kämpfen. Es gibt auch andere Lösungen, die heute propagiert werden. Die Leute haben vielleicht manchmal das Gefühl, man müsste einfach nur auf die Fernbedienung drücken und dann kriegt man eine andere Regierung. Das sind ganz komische Vorstellungen. Also entweder man macht Demokratie und nimmt sie auch ernst oder auch nicht. Also dann setzen wir uns zusammen. Dann müssen wir halt debattieren. Dann müssen wir im Internet mit Leuten reden. Dann müssen wir wirklich einen Teil unserer Zeit dran geben und an demokratischen Bewegungen oder an Bürgerbewegungen teilnehmen. Auch die Räte, die dort auf Bundesebene gegründet worden sind, waren sicherlich ein Beispiel für gelebte Demokratie. Da konnten Menschen ihre Meinung vorbringen, ihre Anliegen vorbringen, ihre Basisgruppen dort vertreten. Und dieses Wissen, diese Meinung wurde damals auch der Regierung zu Gehör gebracht. Und wenn die Bundesregierung dann andere Lösungsvorschläge hatte und sicherlich manchmal schon wusste, wie sie weiterarbeiten wollte und nur sozusagen als Feigenblatt noch die Zustimmung der Bevölkerung wollte, da waren die Leute natürlich frustriert. Dennoch war es ein demokratischer Prozess, in dem man natürlich auch manchmal Frustrationen davonträgt. Heute haben wir weniger als das. Das heißt, wir haben keine Foren mehr. Das, was wir heute haben, lässt sich nicht mit der Vergangenheit vergleichen. Es sind viele Dinge zerschlagen worden. Das, was uns in der Vergangenheit zu Pass gekommen ist, das haben wir über Jahre errungen, das haben wir langsam aufgebaut. Die einzelnen Schichten und die Klassen der Gesellschaft haben sich abgesprochen, haben vereinbart, dass sie einerseits die brasilianische Bourgeoisie unterstützen wollten. Wie Sie wissen, hat ja auch Lula in seinem Brief an die Brasilianer klargemacht, dass er die Rechte der Bourgeoisie unangetastet lassen wird. Auf der einen Seite kommen wir aus dem globalen Süden, sind ausgebeutet, wie viele andere Länder auf der südlichen Erdhalbkugel. Auf der anderen Seite sind wir ein imperialistisches Land. Das heißt, wir selbst sind Imperialisten. Wir breiten uns in Afrika aus. Brasilien hat dort imperialistische Attitüden gezeigt. Also es gibt beides in uns. Wir sind gespalten. Einerseits im Süden der Welt gelegen und am Rande, auf der anderen Seite dann auch wieder imperialistisch par excellence. Sind also äußerst komplex und wirklich so komplex, dieses ganze Gebilde. Das geht viel weiter, als ob ein Rat nun funktioniert oder nicht. Wir brauchen wirklich die Demokratie. Wir müssen Demokratie wagen, um es mal mit einem deutschen Wort zu sagen. Also die Demokratie radikaler gestalten, damit Demokratie wirklich wieder gelebt wird. Donald Trump ist an die Macht gekommen, weil man Demokratie nicht radikalisiert hat. Weder in den Vereinigten Staaten noch in Brasilien hat die Mehrheit der Menschen eine gültige Stimme abgegeben. Das heißt, die Menschen verzichten auf Demokratie. Sie sind politikverdrossen. Sie glauben nicht mehr an sie. Und da muss man doch aber wissen, dass Demokratie nicht vom Himmel fällt und kein Geschenk, keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass wir sie stets neu erobern und erringen müssen. Vielleicht kann ich das noch unterstreichen, was Andrea gerade gesagt hat. Wichtig ist es für uns, uns dessen bewusst zu sein, und das muss man heute wirklich schaffen. Heute, an dieser Stelle, müssen wir Brasilianerinnen und Brasilianer die Fehler der Vergangenheit zunächst mal anerkennen und dann aus ihnen lernen. Denn was wir heute erfahren, das sind die Folgen der Fehler, die die Arbeiterpartei PT gemacht hat. Die Arbeiterpartei hat sich mit der Bourgeoisie zusammengeschlossen. Es gibt hier einen Kollegen, der mich daran erinnert hat, hier aus dem Publikum, dass diese Vereinbarungen, diese Absprachen, die die PT mit der Bourgeoisie getroffen hat, nur den Eliten zugute gekommen sind und nicht der Bevölkerung, also sowohl der brasilianischen Elite als auch den internationalen Eliten. Wenn wir also uns das nochmal anschauen und unsere Demokratie uns vor Augen führen, dann ist es doch wichtig, uns klarzumachen, dass unsere Demokratie gescheitert ist, sie banalisiert ist, dass sie, wie soll ich das sagen, dass wenn heute nicht möglichst schnell Hilfe kommt, also wenn wir uns nicht neu organisieren, ganz neu aufstellen, unsere Bewegungen, unsere Initiativen, dann werden wir noch mehr einstecken müssen als bis heute. Ich erinnere mich an in einen Artikel, den ich vor kurzem gelesen habe, ein Kolumnist der Carta Capital, und der hat dazu geschrieben, dass die Angriffe auf die Demokratie so banal geworden sind, dass keiner mehr Aufhebens davon macht. Viele Menschen scheint gar nicht mehr aufzufallen, dass immer mehr Rechte gestrichen werden und dass der Rechtsstaat bereits ins Wanken geraten ist. Das zeigt uns, dass wir stets um Demokratie und für Demokratie kämpfen müssen, dass wir dafür einstehen müssen und dass wir uns heute eine Regierung entgegensehen, die Demokratie längst abgeschrieben hat, die das auch frech und frank und frei erklärt. Die Entscheidungen, die Beschlüsse der Regierung fällt, zeigen, dass sie sich einen Dreck um Demokratie kümmern und noch weniger um die Bevölkerung, für die sie ja eigentlich da sein sollten. Und so werden die Benachteiligten immer mehr darunter leiden, dass der Staat immer schlechter funktioniert, dass unsere Demokratie ins Wanken geraten ist und gerade jetzt zu scheitern droht. Ich pflichte also Andrea Dallagnol bei, das ist ein Prozess, der uns äußerst betrübt und über die letzten Jahre schwer besorgt macht und der uns zeigt, wie die Eliten, die Wirtschafts- und Finanzeliten unseres Landes immer frecher gegen uns vorgehen und die Bevölkerung, der Bevölkerung Schaden zufügen, insbesondere den Ärmsten der Armen.
Vocês já mencionaram.
Ihr habt ja schon von den Wahlen gesprochen, den Kommunalwahlen beispielsweise. Thomas hat einen Artikel darüber geschrieben, über die Ergebnisse in Rio de Janeiro und São Paulo. Ein Unternehmer mit wenig politischer Erfahrung ist mit großer Mehrheit gewählt worden. In Rio de Janeiro hat Marcelo gewonnen, im zweiten Durchgang ein linker Kandidat, der ein Amt innehatte während der PT-Regierung, aber nicht mit der Krise in Verbindung gebracht worden konnte. Jetzt haben wir natürlich einen großen Verlust auf der kommunalen Ebene. Die PT hat sehr viele Kommunen verloren. Und das Argument war ja auch immer, dass Dilma ist demokratisch gewählt worden. Und wir hatten natürlich die Hoffnung, dass das Ergebnis dieser Wahlen doch anders ausfallen würde. Ihr habt ja schon gesagt, dass es sehr viele Stimmenthaltungen gab und so weiter. Aber könntest du vielleicht etwas dazu sagen? Ja, wir haben etwas gesagt, dass die große
Presse in Brasilien eine Art Gehirnwäsche vorgenommen hat während dieser Wahlkampagnen. Das ist historisch gesehen ein Rückschritt. Das, was die große Presse getan hat, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Diktatoren auf der Welt gegeben hat, die das mit ihren Gegnern getan haben. Die Kriminalisierung der Beteiligung, der Partizipation des Volkes, so wie André gesagt hat, dort hat ja genau, also ein Richter veröffentlicht, was aufgenommen worden war, also das Gespräch von Dilma und Lula. Es war eine sehr knifflige Situation. Es wurde einfach so getan, als ob sämtliche Probleme in Brasilien auf die Korruption zurückzuführen seien. Ja, wir können die Korruption nicht abstreiten, aber es gibt auch andere Probleme. Seit 1500, als Pedro Álvares Cabral in Brasilien angelandet ist, hat die Korruption um sich gegriffen, ist immer größer geworden. Man kann nicht die ins Lächerliche ziehen, die an die Justiz, an die Beteiligung des Volkes geglaubt haben und sie der Lächerlichkeit preisgeben. Die Situation, die die Presse in Brasilien in den letzten Jahren geschaffen hat, ist eine sehr schwierige Situation. Es ist auch sehr, sehr schwierig mit den Bewegungen der Zivilgesellschaft umzugehen. Diese neue Regierung, die macht alles platt. Alles, was es gibt an Rechten, die erkämpft wurden, seit es die neue Verfassung gibt, das wird alles platt gemacht. Es wird alles auseinandergenommen. Die Alarmisten sagen, dass die Rechte der Arbeiter in Europa das gleiche Niveau, auf das gleiche Niveau herabgedrückt werden wie Lateinamerika. In China wird das Ganze noch tiefer gedrückt und wir wissen nicht, was wir tun sollen gegen diese Anhäufung von Eigentum und Einkommen in den Händen von wenigen, ganz auf der ganzen Welt. Diese Wahlen, die wir vor kurzem hatten in Brasilien, gehören zu den korruptesten Wahlen, die wir je hatten. Das jetzt einmal ausgehend vom Bundesstaat Pará. Ich koordiniere ein staatliches Komitee der Bekämpfung von Wahlbetrug und Korruption. Wir arbeiten zusammen mit dem Wahlgerichtshof. Wir haben mehr als 64 Organisationen. Also es gibt eine ganze Bewegung auf nationaler Ebene mit Sitz in Brasilien, die sich gegen Korruption bei Wahlen einsetzt. Aber diese Wahlen waren so korrupt, dass wir überrascht waren. Ich glaube daran, dass das Ergebnis dieser Wahlen nicht darauf fußt, dass man der PT keinen Glauben mehr schenkt. Sie waren das Ergebnis von korrupten Praktiken, denn wir haben zwei Gesetze die vom Volk initiiert wurden, und zwar das Gesetz 9940 und das zweite Gesetz ist das sogenannte Lei da Ficha Limpa. beides Wahlgesetze zur Bekämpfung der Korruption. Und wir wollten durchsetzen, dass die Menschen nur solche Vertreter wählten, die wirklich unsere und ihr Vertrauen verdienten. Aber das, was stattgefunden hat, zum Beispiel Stimmenkauf, das war so horrende, so dass zum Beispiel Bürgermeister die gesamte Verwaltungsmaschinerie eingesetzt haben, um ihre Wahl zu unterstützen. Und sie hatten auch noch die Unterstützung der Gouverneure auf Bundesstaatsebene. Der Bürgermeister von Rio de Janeiro, das überrascht uns, wie er vorgegangen ist. Die Wahl einiger Bürgermeister, wo wir uns fragen, wie haben sie gewonnen, wie war es möglich? Es war nur möglich über den Stimmenkauf. Das sind absolut korrupte Praktiken. Und ich bin nicht damit einverstanden, dass diese Wahlen, die vor allem eine Partei bevorzugt haben, dass das Ergebnis sei von einem politischen Bewusstsein. Nein, es ist das Ergebnis von einem Handel mit den Überzeugungen, mit der Menschen. Und wir müssen wirklich weiterarbeiten in der Richtung, damit wir irgendwann eine Verwaltung haben, die sich einsetzt für die Menschen und deren Interessen und nicht nur für sich selbst. Ich möchte also sagen, diese politische Kampagne der letzten Zeit war eine der korruptesten der gesamten Geschichte. Möchtest du etwas hinzufügen? Bitte. Ja, dieser Misserfolg der PT an den Wahlurnen, da gibt es verschiedene Theorien zu. Das muss man etwas tiefgreifender analysieren. Der Kandidat, der die meisten Stimmen bekommen hat, das war niemand. Also wer nicht wählt, es gibt ja Wahlpflicht, der muss einen Real als Strafe zahlen oder 1,50 Reais. Und diejenigen, die gewählt haben, damit sie nicht diese Strafe zahlen mussten, damit ihre Rechte als Wähler nicht suspendiert wurden, die sind hingegangen, um entweder ihre Stimme zu annullieren oder sich zu enthalten. Was bedeutet das? Wer ist dieser Kandidat? Niemand. Wer hat diesen Kandidaten namens Niemand unterstützt? Das ist die Frage. Wenn wir an die Operation Saubere Hände denken, Operação Mãos Limpas, und die Ergebnisse davon und wer gewählt wurde in Italien, dann können wir uns fragen, ja, oder wir kommen ihm auf die Spur, wer ist dieser Niemand und wer unterstützt ihn? In Italien, so wie in der Operation Lava Jato, kann ja über diese Operation Saubere Hände die Korruption seitens der öffentlichen Hand und verschiedener Unternehmen unter die Lupe genommen worden. Aber die Unternehmer erhielten geringere Strafen. In Brasilien ist es ähnlich. Wenn sie verurteilt werden, dann treten sie ihre Strafen nicht an. Sie müssen also nur die Kronzeugenregelung über sich ergehen lassen. Es gibt immer wieder Namen, die in den Skandal involviert sind. Was geschieht also? Welches ist das Ziel dieser Operation? Aus den Köpfen der Bevölkerung die Wichtigkeit der Demokratie verbannen. Das müssen wir stoppen. Denn dieses ist ein Phänomen, das nicht nur in Brasilien oder in Lateinamerika um sich greift. Das Vorrücken der Rechten gibt es auf der einen Seite und gleichzeitig der Verlust des Glaubens an die Demokratie. Wir hatten in der Tat nicht die Rechte, die vorgerückt ist. Marcelo Freixo hat die Wahlen verloren, weil es so viele Blankostimmen gab und annullierte Stimmen. Wenn die Menschen an die Demokratie geglaubt hätten, dann hätten sie gewählt zwischen diesen beiden Kandidaten. Und Marcelo Freixo hätte nicht dieses Ergebnis erzielt. Also die Basis war abstinent. Der Wähler verzeiht nicht. Ein anderer Fehler seitens der Arbeitnehmer war die Politisierung der sozialen Errungenschaften in den letzten 12 oder 13 Jahren. Der Brasilianer hat über das Programm Minha Casa Minha Vida ein Eigenheim erworben. Aber die Konzession, die die PT machen musste, damit Dilma die zweite Wahl gewinnen konnte, es ist das gleiche Vorgehen gewesen wie jetzt bei Crivella, der ein Minister von Dilma war. Diese Fragen liegen auf dem Tisch und wir müssen etwas kritischer darüber nachdenken, uns fragen, wo das Problem liegt. Und auch darüber nachdenken, inwieweit die Demokratie dem Vormarsch des großen Kapitals Einhalt gebieten kann. Wir befinden uns, so heißt es, in der vierten Revolution, der vierten Industrierevolution. Und diese vierte Industrierevolution bedeutet neue Technologien, Biotechnologien, Nanotechnologien. Das wird jetzt im Dezember bei der COP13 über Biodiversität diskutiert. Auch der Klimawandel. Und dieser neue Neoliberalismus, diese neue Anordnung des großen Kapitals braucht den Staat, um die Bevölkerung zu kontrollieren. Aber sie lässt sich selbst nicht kontrollieren vom Staat. Von daher kann man das nicht vereinbaren mit der Demokratie. Die Demokratien werden aufgebrochen, damit der Staat neu erfunden werden muss. Ein Staat, der schon vorhanden war, der aber ein neues Merkmal aufweist, und zwar die privaten Interessen zu verteidigen und die öffentlichen Interessen zurückzustellen. Zum Beispiel die Rechte der Arbeiter, Rechte in Bezug auf Bildung, Gesundheit und so weiter. Aber ich glaube, dass nicht alles verloren ist. Die Beispiele von Curitiba und Paraná scheinen alle schlecht zu sein, aber es gibt auch gute. Zum Beispiel, die Schulen wurden von Schülern, Sekundarschülern okkupiert. Schüler, die kapiert haben, dass diese Demokratie Probleme aufweist. Die zwar nicht die Antwort kennen, aber nicht gewillt sind, zu reden mit denen oder mit diesen Interessen, die ihre Rechte beschneiden, ihr Recht auf Bildung. Deshalb wachsen diese Bewegungen und einige sagen sogar, dass sie unparteiisch sind. Oder die größte Anzahl, sie glauben nicht mehr an Parteien. Wir müssen also nachdenken über diese Gegebenheiten. Und damit also Curitiba hier nicht allzu schlecht dasteht, vor allem nach der Wahl von Rafael Greca. Das war der, der gesagt hat, dass die Armen ihn ekeln. Aber diese Stadt Curitiba, als Dilma Rousseff ihres Amtes enthoben wurde, hat wie 1987 der Zyklus der verfassungsgebenden Versammlung einberufen wurde. Und das Ganze geschah ein ganzes Semester lang auf einem Platz vor der Universität in Curitiba. Und genau so wurde nun während des Amtsenthebungsverfahrens der Zyklus Demokratie installiert. Dilma Rousseff wurde eingeladen, mit uns zu debattieren.
Ja, danke schön, dass du diese Erfahrung mit uns auch gerade aus Curitiba geteilt hast. Ich erinnere mich, Dieter beispielsweise, der bis vor kurzem in Brasilien war, der hat uns berichtet, dass viele Aktivisten der PT völlig verbittert sind, dass sie nicht wissen, wie es weitergehen soll, dass sie letztlich die Flinte ins Korn werfen wollen. Vielleicht kann Don Hockey noch etwas dazu sagen. Vielleicht können Sie beschreiben, was dieser Moment für die Aktivisten, für die wirklichen Kämpfer auf der Linken, im linken Lager bedeutet. Und darüber hinaus haben natürlich viele Leute einfach ihre Stimmen ungültig gemacht oder gar nicht erst gewählt. Dann gibt es auf einmal protestantische Sekten, die in Rio de Janeiro ihren Kandidaten durchbringen. Vielleicht könnten Sie das kurz noch mal analysieren und auch klären, was diese Verbitterung, diese tiefe Enttäuschung der Aktivisten der linken Parteien bedeuten wird. Immer wenn uns Unbill droht, dann sind wir frustriert. Dann sind wir am Boden zerstört. Auch wenn man krank ist beispielsweise, du bekommst die Nachricht, dass du unheilbar krank bist, dann bist du auch am Boden zerstört. Auch beim Fußball, 7-1, das kennt man in Brasilien, oder das 1-7 besser, das sind einfach Schläge ins Genick oder Tiefschläge, die man einstecken muss und die einen zunächst mal schwer beuteln. Das kennt jeder Mensch. Dennoch darf man die Hoffnung nie aufgeben. Und das ist für uns Christen schließlich eine der Grundkategorien, Hoffnung, die bleibt. In Brasilien sagt man, also wer noch nicht aufgegeben hat, der ist auch noch nicht tot. Das heißt, solange du dich regst, solange du zappelst, bist du am Leben. Und diese Hoffnung, die muss man natürlich bewahren. Und ich denke schon, dass einerseits die Demokratie zu radikalisieren ist, das ist wohl richtig. Und ich glaube, dass die Enttäuschung auch gar nicht schlecht ist. Sie hat auch eine positive Seite. Das ist, Frebert hat darauf hingewiesen, einfach auch die Erkenntnis, wir haben Fehler gemacht, die Arbeiterpartei hat Fehler gemacht, sie hat in diesem Prozess schwerwiegende Fehler begangen und deswegen ist es auch so weit gekommen. 14 Jahre Regierung, 14 Jahre an der Macht, da macht man Fehler. Und in diesem Fall waren auch schwerwiegende Fehler dabei. Crivella, der Pfingstkirchler in Rio, der zum Bürgermeister gewählt worden ist, na, das ist ein Projekt, was schon lange vorbereitet wird, von langer Hand ist das vorbereitet worden. Bei uns gibt es ja nicht Kinderküche, Kirche, sondern Bibel, Büffel und die Kirche. Das sind also Bibel, Büffel und Kirche, das sind die wirklich starken Bündnisse über die Fraktionsgrenzen hinweg. Das sind Menschen, die diese konservative Richtung in Brasilien vertreten. Crivella war schon auch in der Regierung Dilma unterwegs. Das heißt, das sind Leute, die immer wieder ihr Säckchen nach dem Winde drehen, und die ständig mitnehmen, das sind so richtige Wendehälse, die nehmen mit, was zu kriegen ist. Auch die PT hat, wie wir wissen, Fehler gemacht. Es gibt dann immer wieder Leute, die Kapital daraus zu schlagen wissen, die immer auf der Gewinnerseite sind. Als Bürgermeister von Rio, Crivella, das bedeutet nun noch lange nicht, dass die neopentekostalen Kirchen, also die neupfingsterischen Kirchen, da gibt es unglaublich viele Kirchen, die sind auch in sich sehr widersprüchlich zueinander. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt nicht als Pastor der Pfingstkirche zum Präsidentschaftskandidaten Brasiliens werden wird. Nein, also da gibt es Dinge, die wir noch nicht, man kann nicht alles über einen Kamm scheren und alles monokausal. Man kann nicht sagen, das ist jetzt die Verpfingstkirchlichung Brasiliens. Auch der Bürgermeister von São Paulo, ein unbekannter Millionär, Doria, der dort zum Bürgermeister gewählt worden ist. Also mir scheint, als seien die Wählerinnen und Wähler völlig verwirrt. Die wüssten überhaupt nicht mehr, was passiert. Da muss irgendein Heini auftreten, ein Pfingstler, ein Millionär, den wählt man dann, weil man enttäuscht ist, weil man politikverdrossen ist. Korruption ist ein endemisches Problem in Brasilien, immer wieder. Ganz Brasilien, von Süden bis Norden, Westen, Osten, also wirklich von den nördlichsten bis zu den südlichsten Grenzen des Landes ist Korruption gang und gäbe. Hey Geta, du arbeitest mit Jugendlichen. Es gibt jetzt einen Entwurf für eine Verfassungsänderung, mit dem die Bildungs- und Gesundheitsausgaben des Staates für 20 Jahre eingefroren werden sollen. Am 13. Dezember wird darüber abgestimmt. Also man will einfach über 20 Jahre sämtliche Sozialausgaben, vor allem Bildung und Gesundheit, einfrieren. Was bedeutet das für deine Arbeit? Was würde das für deine Arbeit bedeuten, wenn es keine Zuwächse, keine neuen Mittel mehr gäbe, sondern alles eingefroren wird auf dem Stand 2016? Dieser Entwurf, Verfassungsänderungsentwurf 55, so die Ziffer, die ihm zugewiesen ist, das geht überhaupt nicht. Das geht nicht. Das ist eine Bedrohung aller. Und eine Bedrohung unseres Lebens, wenn man so will, das ist ein Rückschritt par excellence. Schlimmer kann es doch gar nicht kommen. Sozialabgaben über 20 Jahre einfrieren. Sozialpolitische Ausgaben über 20 Jahre einfrieren. Natürlich weisen das viele kategorisch ab und zurück. Das hilft auch gerade die Jugend, die heute die Schulen besetzt, die Universitäten besetzt. Die wissen auch, da ist der Bogen überspannt. 20 Jahre kann man diese Sozialausgaben nicht einfrieren. Der Widerstand, der sich unter den Jugendlichen artikuliert, der ist eben auch der Widerstand gegen das Einfrieren der Sozialausgaben. Das ist bedrohlich für die gesamte Gesellschaft. Stellen Sie sich vor, man würde alle Sozialausgaben in Deutschland für 20 Jahre einfrieren. Das kann man sich nicht vorstellen. Das wird natürlich vor allem die Jugendlichen treffen, die heute zur Schule gehen, heute an die Universitäten wollen. Die werden keine Chancen mehr haben. Deswegen glauben wir, wir hoffen, dass diese Verfassungsänderung nicht zustande kommt. Auf der anderen Seite wissen wir, dass der Übergangspräsident behauptet, das Einfrieren der Sozialausgaben sei die Lösung für viele große Probleme unseres Landes. Wir wissen auf der anderen Seite, dass es eben das Gegenteil sein wird. Es ist eine große Bedrohung für uns alle. Das immer wieder klar zu machen. Also das ist unvorstellbar, Sozialausgaben über 20 Jahre einzufrieren auf dem Niveau 2016. Das können wir auf keinen Fall zulassen. Wir müssen dagegen angehen, koste es, was es wolle. Eine letzte Frage an André und dann würde ich auch die Debatte einleiten wollen. Ich bin sehr daran interessiert, dann auch ins Gespräch zu kommen. Also André, Korruption, das System, dieses korrupte System, André hat davon gesprochen, was in Italien passiert ist mit den Manolimpi. Und dann kam Berlusconi an die Macht. Dann gibt es die Liste des Baukonzerns Odebrecht in Brasilien. Viele Namen, die noch gar nicht aufs Tapet gebracht worden sind. Und wir wissen, dass da noch große Erschütterungen des politischen Systems drohen. Was erwartest du im Kampf gegen die Korruption? Wo wird das enden, diese Jagd auf alle Korrupten in Brasilien? Ich weiß nicht, ob wir über diese Liste der korrupten Politiker sprechen sollten oder über die Liste der Ministerien. Es sind zwei Listen, die da zirkulieren und da sind alle Korrupten benannt. Eines brasilianischen Baukonzerns. Diese Politiker, die auf der ersten Liste stehen, die finden sich heute in den Ministerien. Lula hat nicht als Präsidialamtsminister dienen können. Dilma hatte ihn der berufen. Weil man Angst hatte, weil behauptet wurde, ja, der Mann ist doch korrupt, der kann doch jetzt nicht Minister werden. Das war schon ein Versuch, Lula von vornherein auszubremsen. Der Minister José Serra, Außenminister, auch er ist in zahlreiche Klagen verstrickt. Auch Michel Temer, da gibt es Schecks, die bekannt geworden sind, wo dann mal schnell 1 Million einem Politiker zugeschoben wird. Der Staatsstreich, der ist noch nicht zu Ende gekommen. Noch wird das Ganze weitergehen. Dilma Rousseff war nur die erste, die gefallen ist. So jedenfalls sehen wir das. Die wirklich bittere Dosis, die wir alle schlucken müssen. Also all die Parlamentarier, die Dilma aus dem Amt gejagt haben sich bis heute der Strafverfolgung entzogen. Wir wissen, dass sie heute zum Teil ihre Stellvertreter ins Amt geschickt haben und heute nicht mehr selbst ihr Parlamentsmandat ausüben. Diese Politiker haben ein neoliberales Projekt. Die Dosis, die wir zu schlucken haben, die ist noch weit größer, als wir gedacht haben. Die Medizin ist sehr bitter. Das heißt, alles Schlechte, was wir uns vorstellen können, alles was Schlechte, was uns noch bevorsteht, das Einfrieren der Sozialausgaben ist bereits genannt, andere Themen sind bereits aufs Tapet gebracht. Das heißt, das, was wir erlebt haben, ist nur der Anfang eines grausamen Prozesses, der uns bevorsteht. Sozialpolitik wird letztlich zerschlagen, der Staat macht sich überflüssig und behält doch die Macht. Also das ist das Ende des sozialen Wohlfahrtsstaates, den es bei uns in Ansätzen ja auch gab. Larissa Parker, eine Rechtsanwältin, die uns berät, die hat ein Gutachten erstellt, um unser nächstes Projekt vorbringen zu können, haben wir dort ein Gutachten bei ihr bestellt. Und ich habe dieses Gutachten in einem Artikel hier zitiert, in einem Beitrag in einer der Veröffentlichungen. Das heißt, ich versuche kurz klar zu machen, was sie dort in ihr Gutachten gefasst hat. Ein Teil ist, wie gesagt, das wird, wie gesagt, nochmal nachgereicht. Da fehlt einiges in dem Artikel, da habe ich selbst einen Fehler gemacht. Also was wir gesehen haben nach der rechtlichen Expertise, es wird damit wirklich das Ende des sozialen Wohlfahrtsstaates, soweit es ihn in Brasilien überhaupt gab, eingeläutet. Wir nehmen an, dass in Zukunft ein beliebter und populärer Politiker an die Macht kommen wird, der allerdings die Interessen der Eliten zu vertreten hat. Es wird ein Populist an die Macht kommen, der die gesamte staatliche Maschine, den ganzen Apparat des Staates dazu brauchen und missbrauchen wird, dieses neoliberale Projekt voranzutreiben. Das ist das, was uns droht. Das sehen wir am Horizont. Das lässt sich erahnen. Das ist der Plan. Die Regierung, die heute an der Macht ist, hat mit der brasilianischen Realität nicht viel zu tun. Da sind lauter alte, weiße Männer an der Macht. Also nur Männer. Frauen sind heute vielleicht so in zweiter Reihe zu finden, eher so helfende Wesen, so jedenfalls scheint das in dieser Regierung alles, was nicht wirklich ganz an vorderster Front steht. Es sind alles Männer weißer Hautfarbe und alle sehr reich, das heißt, die haben ordentlich Geld auf der Kante. Blairo Maggi beispielsweise ist heute in Marrakesch und macht da letztlich Lobbyarbeit für seinen Bundesstaat Mato Grosso und für Brasilien, indem er Brasilien dort bei der Ertragsstaatenkonferenz nach Paris vertritt. Also ist auch ein Korrupter, also dieses politisch-private Durcheinander, diese Korruption, dieses die Privatisierung des Politischen und die Politisierung des Privaten, das ist etwas, was weitergehen wird, das wird sich weiter durchdringen und wird immer schwieriger werden. Ich würde nun euch aufrufen, eure Fragen zu stellen. Ihr könnt das in allen Sprachen der Welt tun, also nein, eigentlich nur in Portugiesisch und Deutsch. Bitte nutzt dazu das Mikrofon, sonst können wir die Verdolmetschung nicht sicherstellen. 20 Minuten, eine halbe Stunde etwa noch für die Debatte. Das heißt, wir müssen jetzt also wirklich mal in den Dialog eintreten. Sagt bitte zu Anfang, wer ihr seid und an wen ihr eure Frage richten möchtet. Ich heiße Niusa, komme aus dem Amazonasgebiet, viele kennen mich ja bereits, vertrete die brasilianische Frauenorganisation Imperativa mit Sitz in Frankfurt oder die Gruppe in Frankfurt. Es hätte nicht schlimmer können, wir hatten all das schon so befürchtet, alle Befürchtungen sind wahr geworden. Das Schlimmste, was wir uns je hätten vorstellen können, ist heute Wahrheit geworden. Da ist jemand an die Macht gekommen, der Frauen nicht vertritt, der unsere Anliegen nicht vertritt. Das ist niemand, der uns repräsentiert. Das ist nicht unser Präsident. Das ist ein Staatsstreich gewesen für mich, ein Putsch. Meine Frage wendet sich an Don Hock oder richtet sich an Don Hock. Sie haben gesagt, dass man auch kämpfen muss, dass es nicht immer nur im Dialog und im friedlichen Gespräch geht, dass man auch Rechte erkämpfen muss, dass in Brasilien nur dieser Weg gangbar ist. Das heißt, dass man ihn braucht. Vielleicht könnten wir ein positives, ein konkretes Beispiel nennen, wo wir die Situation, an welcher Stelle in Brasilien eine solche wirkliche Auseinandersetzung notwendig ist, wo wirklich einmal Kräfte aufeinanderstoßen, damit dann auch wieder Rechte zurückgewonnen oder verteidigt werden können. Josa, ich habe beispielsweise von den Indigenen gesprochen und von den Gesundheitsbehörden, die sich einfach geweigert haben, die zu betreuen, medizinisch zu betreuen. Dann gab es die, ist zu nennen, dass die Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, die Universitäten und Schulen besetzt haben. Also vielleicht noch zwei Beispiele. Du hast mich darum gebeten. In Brasilien gibt es immer mehr, also es gibt ja hier auch Vertreter der Bewegung der von Staudamm Betroffenen, ja, die auch dann wirklich sich irgendwo in einem Zeltlager niederlassen, die eine Besetzung durchführen, die Forderungen stellen, die entschädigt werden wollen für ihr Land, was in einem Stausee verschwimmt. Indigene Gesundheit, die Gesundheit der Indigenen, die Schulen und Universitäten, der Kampf für die Demarkation der indigenen Gebiete, die Judizialisierung, die fortschreitende Vergerichtlichung der Auseinandersetzungen. Also man muss ständig Widerstand leisten und ich spüre das. Sei es gegenüber der Exekutive, sei es gegenüber der Judikative oder auch der Legislative. Das sind die drei Gewalten, die drei Arme einer Regierung. Und alle drei arbeiten momentan an einem Projekt, was für uns sehr bittere Folgen haben wird. Die Verfassungsänderung mit dem Projekt 55, Einfrieren sämtlicher Sozialausgaben für 20 Jahre, ist nur die Spitze des Eisbergs. Trotz dieser Anfeindungen, die wir ausgesetzt sind, trotz der Versuche, uns zu kriminalisieren, wir sind weiterhin dabei. In ganz Brasilien gibt es Landbesetzungen. Menschen suchen einen Ausweg. Sie fordern ihre Rechte ein. Es gibt keine klaren Patentlösungen dafür. Wir müssen kämpfen an jeder Stelle. Und da gibt es positive Zeichen und Beispiele, wie Menschen Widerstand leisten. Und die kleinen Erfolge sind es oft, die uns wieder Nahrung geben, die der Hoffnung Nahrung geben. Diese kleinen Räume, die wir uns erstreiten, die machen mir Mut und Hoffnung. Darüber hinaus gibt es auch bei den Frauen in der Frauenbewegung unglaubliche Errungenschaften. Man lehnt sich auf gegen diese gewaltbereite, patriarchalische Gesellschaft, die jetzt wieder eingezogen ist mit all ihren Vorurteilen, mit der Diskriminierung von Frauen, von Armen, von vielen, die man heute ablehnt und die man immer weiter in den Hintergrund schiebt in unserem geliebten Lande. Ja, ich heiße Chena. Ich komme von der Bewegung der von Staudämmen Betroffenen. Wir sind gestern noch in Köln bei einer Debatte oder Diskussion hängen geblieben. Also vielleicht kann ich das ein oder andere noch mal anfügen. Wir haben also, ich glaube, es geht nicht nur darum, also Demokratie ist ja mehr als Wählen, als Wahlen, als Wahlkampagnen. Wir als relativ abhängige Länder, die immer noch in einem Dekolonisierungsprozess sind. Wir sind jetzt 12 Jahre, haben wir 12 Jahre lang die Arbeiterpartei in der Macht gehabt. Wir haben eine Demokratie erlebt. Zwischenzeitlich gab es andere Regierungen. Kurz davor lag noch die Militärdiktatur. Entschuldigung. Das heißt, wir müssen versuchen, all diese Dinge immer wieder neu zu lernen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder darüber reden, dass wir daran arbeiten. Was bedeutet denn Demokratie? Wir sind seit 25 Jahren dabei, uns gegen die Staudämme aufzulehnen. Wir wissen, dass das Einzige, was wir erreicht haben, nur über gemeinsame Aktionen, über Organisation, über Widerstand, über Kampf gelungen ist. 25 Jahre sind wir dabei, gegen die Folgen des Staudämmebaus zu protestieren und uns zu widersetzen. Dennoch gibt es bis heute kein Gesetz oder keine politische Leitlinie auf Bundesebene. Schwer ist es zu vermerken, dass die Arbeiterpartei schon nach der ersten Wahl Lulas den Zugang zu den sozialen Bewegungen und zu ihrer sozialen Basis abgeschnitten hat. Und deswegen haben sie jetzt den teuren Preis dafür zu zahlen, dass sie die Bevölkerung aus dem Blick verloren haben. Ich glaube, dass dieser Staatsstreich, dieser Putsch ein letzter Durchstoß war, den die Rechte den Linken verpasst hat. Nun werden sie weiterhin filetiert. Also denke, dass wir noch mal genau uns überlegen müssen, was seit Juli 2013, da waren ja schon die Leute auf der Straße, da hat die Regierung Dilma noch den Kontakt zur Bevölkerung verloren. Viele Dinge, die Thema heute auflegt und in die Debatten einbringt, sind Dinge, die eigentlich schon vor 2-3 Jahren verhandelt hätten werden sollen. Wir als Basisbewegung, als Volksbewegung in Brasilien werden heute als Terroristen bekämpft. Es gibt ein Antiterrorgesetz. Die Vereinigten Staaten haben da sicherlich manchem die Hand geführt, als das geschrieben wurde oder den Stift geführt. Deswegen auch da schwerwiegende Verstöße gegen die Menschenrechte zu finden. Und deswegen werden wir heute als terroristische, als kriminelle Vereinigung behandelt. Die Landlosenbewegung in Goiás, da geht es nicht anders. Auch bei uns ist es ähnlich, bei der MAB, unserer Bewegung, derer, die von Staudämmen betroffen sind. Am 4. November ist genau das passiert, als auf einmal die Bundesschule der Landlosenbewegung Floresta Fernandes im Bundesstaat São Paulo ohne richterliche Anordnung besetzt wird, dass da Leute einfallen, dass das Militär da auftaucht, dass die Menschen, die dort leben und arbeiten, bedroht werden. Das ist nichts Neues. Das ist das, was die Indigenen seit Jahren erleben. In den letzten 5 Jahren sind so viele von ihnen zu Tode gekommen wie nie. Es sind mehr als 60 Landarbeiter oder Menschen aus der Landbevölkerung in diesem Jahr ermordet worden. Wahrscheinlich gibt es unter den Indigenen noch weit mehr. Sehr wichtig ist es nun darauf hinzuweisen, dass dieses Projekt, dieses politische Projekt eigentlich den Rückkehr in die Sklavenhaltergesellschaft bedeuten würde. Das heißt, man versucht die Sklaverei durch die Hintertür wieder einzuführen, man versucht die Arbeitnehmerrechte abzubauen. Für uns ist es sehr wichtig, dass heute wird auch die Möglichkeit für ausländische Konzerne geschaffen, in Brasilien Land zu kaufen. Das ist bisher nicht möglich. Damit wird das Land noch umstrittener, noch höher, hochspekulativer werden. Das heißt, Ausländer werden brasilianisches Land kaufen können und damit große Farmen, Landgrabbing und ähnliches betreiben. Via Campesina beispielsweise hat sich zusammengesetzt und hat sich überlegt, wie wir uns verteidigen können. Wir werden jetzt nicht mehr den Weg über die Gerichte beschreiten können. Die Gerichte sind nicht mehr auf unserer Seite. Die Legislative fällt uns auch in den Rücken. Deswegen brauchen wir heute andere Möglichkeiten, andere Taktiken. Wir müssen Selbstverteidigung üben und müssen aufpassen, dass wir nicht, also beispielsweise Frühwarnsysteme untereinander uns warnen, wenn wieder Angriffe auf uns bevorstehen. Auch der internationale Druck ist sehr wichtig. Die Regierung Temer hat dann auf internationalen Druck doch eine Frau als Ministerin ernannt. Zunächst bestand das Kabinett ja nur aus den weißen, reichen alten Männern, wie Fabiana schon gesagt hat.
Ich habe jetzt noch drei oder hoch. Sollen wir mal 3-4 Fragen sammeln und gucken, ob wir das nachher bündeln?
Genau, lass uns mal Fragen sammeln und auch, also wenn es geht, Fragen.
Kurze Fragen.
Können wir auch wieder gehen.
Eu pergunto em português porque é minha língua materna.
Ich spreche Portugiesisch, denn das ist meine Muttersprache. Ich würde gerne etwas hören über das, was in Brasilien besprochen und analysiert worden ist, und zwar über den derzeitigen Prozess in Brasilien, aber in globaler Einbettung. Also nicht nur Brasilien, sondern das Ganze in globalisierter Form. An wen richtet sich die Frage? Ja, wer antworten möchte? Ja, also bitte, wenn Sie eine Frage stellen, sagen Sie ganz kurz Ihren Namen dazu und Ihre Organisation. Debaran Moura, ich bin aus dem Amazonas Beleng Bará von der FASE und bin hier von Silke eingeladen worden. Ich habe eine 5-jährige Tochter namens Luna, und als wir sie zur Schule brachten, auf den Bus warteten vor einigen Jahren, hat der Fahrer nicht angehalten. Ich habe mich geärgert und sie fragte mich, ja, warum bist du denn so ärgerlich? Dann habe ich gesagt, weil er nicht angehalten hat. Dann hat sie gesagt, na ja, ich glaube, es ist diese Sache mit Thema, nicht wahr? Also sie... Ich habe schon ein Video gemacht und sie fragt mich, Mama, ist der Thema denn schon weg vom Fenster? Nein, ja, und was fehlt denn noch, bis er weg ist? Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich glaube, wenn alle das tun, was du gemacht hast, dann wird er sehr bald weg sein. Ja, und nach dieser Einführung, ja, ich habe große Sehnsucht nach ihr. Aber darum geht es im Grunde. Jetzt seid ihr für das Fora Thema. Und dann fragen uns die Leute, wart ihr auch für das Fora Dilma? Wir müssen nachdenken darüber. Ich arbeite bei einer NGO im Amazonas und als wir auf die Straßen gingen, als wir uns eingesetzt haben, dass Dilma im Amt blieb, waren wir sehr engagiert. Obwohl Dilma oder Temer, das würde eigentlich keinen großen Unterschied machen für den Amazonas. Aber damals waren wir auf der Straße, haben gekämpft und das war eine Bewegung, die ganz anders war. Fica Dilma, Dilma bleibt. Das war die Verteidigung der Demokratie. Davor waren wir sehr kritisch. Wir sagten immer, unsere Unsere Konstitution hat so viele Lücken, es muss so vieles verbessert werden. Und heute sagen wir, meine Güte, wir haben ja alles in unserer Verfassung. Das muss nur eingehalten werden. Ich weiß nicht, was ihr zu sagen habt, welche anderen Elemente hat es gegeben bei diesem Putsch, denn vieles ist unter der Decke geschehen und jetzt ist es offenkundig, die Menschen sind explizit rassistisch, sie fühlen sich ganz wohl, sie halten sich nicht mehr zurück als Rassisten, als Machisten. Dieser Machismo in unserer Gesellschaft hat eine ganz große unterdrückerische Funktion. Und das hat sich wiedergespiegelt in diesen Wahlen. Denn wir wissen, dass vieles von dem, was geschehen ist, ist nur geschehen, weil Dilma eine Frau ist.
Also hänge ich Ihnen noch dran und dann seid ihr dran mit Antworten.
È ben rapido. Mio nome è Johnny.
Johnny, ich bin auch aus Brasilien, Amazonas. Ich bin Volontär der Caritas. Für uns, die wir mit den sozialen Bewegungen zusammenarbeiten, schien mir dieses Audio, das wir hier gehört haben, doch etwas problematisch. Wir wissen, dass die Augenblicke, in denen eine Partizipation vorhanden war, eine Unterdrückung erfolgt ist. Wir hatten im Amazonas sogar die Chance, dieses Entwicklungsmodell zu kritisieren, das in Brasilien implantiert war. Aber wir als Akteure im Justizsystem, was können wir tun, vor allem wenn die Judikative und die Legislative schon keine Alternative mehr sind, weil es keine soziale Kontrolle seitens der Judikative gibt? Frage. Vieles von dem, was geschieht, ist das darauf zurückzuführen, weil es keine soziale Kontrolle mehr gibt über die Zivilgesellschaft seitens der Judikative und so weiter. Und Organisationen wie Terra de Direitos und so weiter, gibt es die auch in Staaten wie Bahia, Ceará, São Paulo? Ja, aber sie haben auch wichtige Erfahrungen dort. Was können wir auch auf internationaler Ebene denunzieren? Wie können wir auch zum Beispiel die finanziellen Organismen in Frage stellen, denn wir befinden uns in einem Land, das vielerlei Projekte in Brasilien finanziert.
Kommt.
Então, quem quer começar?
Wer möchte beginnen? Ja, zwei haben vom Amazonas gesprochen. Das ist ein sehr komplexes Gebiet. Seit der erste Europäer dort seinen Fuß hingesetzt hat, hat er schon Vorurteile gegenüber der indigenen Bevölkerung propagiert. Und das sind Mythen, die geschaffen wurden von Menschen, die von außerhalb herkamen. Amazonien war immer sehr viel rentabler für die Metropole und auch für das nationale und internationale Kapital, die großen Projekte, die nichts respektieren. Die sogenannten Ouvidorias sind wichtig. Der Mabi ist hier vertreten. Die Indigenen sind hier mitten im Saal, aber diese öffentlichen Anhörungen sind eigentlich ein Witz. Und wenn die Indigenen sich dagegen sträuben, dann werden sie festgenommen. Das ist sehr schwierig. Bei dieser öffentlichen Anhörung. Passiert nicht viel. Rassismus, Vorurteile, die jetzt öffentlich ausgeübt werden. Das ist der Spiegel dieser unserer brasilianischen Gesellschaft, die immer schon so funktioniert hat, gegen Indigene, gegen Frauen, gegen Arme. Und zwar straffrei. Es herrscht Straffreiheit bei schrecklichen Verbrechen. Egal, was für Fälle wir anführen, wenn es um Indigene, um Schwarze, um Arme oder Frauen geht, dann gibt es keine Gerechtigkeit. Auch wenn Bewegungen entstehen. Denn Gerechtigkeit und Justiz funktionieren einfach nicht in unserem Land. Die Würde des Menschen ist nicht gewährleistet. Die Grundrechte sind nicht gewährt. Und die PEC 55 wird immer enger, die Vorurteile immer größer, auch die Quoten an den Universitäten. Das war ja eine Errungenschaft, aber es ist einfach sehr schwer. Wir leben in einem Land, wo Vorurteile immer die Oberhand hatten. Der 13. Mai 1888, das ist der Tag, an dem ein Gesetz erlassen wurde gegen die Sklaverei, die Aufhebung der Sklaverei, aber letztendlich hat er wenig Effekte erzielt. Man hat die Sklaven oder ehemaligen Sklaven, die freigesetzten Sklaven, durch Emigranten aus Europa ersetzt. Und die Frage der Indigenen wurde erst 100 Jahre später, 1998, anerkannt. Erst dann hat die brasilianische Regierung die Gebiete ausgewiesen, die den Indigenen gehören. Wir können von Nord bis Süd gehen in Brasilien und finden diesbezüglich keine Hemmnisse. Ich habe hier einiges notiert. Ich möchte auch eine Verbindung schaffen zu dem, was Johnny gesagt hat. Wenn gesagt wird, dass wir in Brasilien nie eine Demokratie gelebt haben, dann hat sie absolut recht. Weshalb? Wenn man denkt, dass Demokratie die Macht des Volkes für das Volk ist, und wenn man bedenkt, dass das brasilianische Volk nicht nur aus Männern besteht, die weiß sind und reich sind. Und wenn wir an die Abgeordnetenkammer denken, dann stimmt es. Brasilien hatte niemals eine Demokratie. Denn damit es so wäre, hätte man mindestens einen Vertreter von den über 300 indigenen Ethnien zum Beispiel dort als Vertreter haben müssen. Ganz zu schweigen von den Landarbeitern, den Frauen, den Schwarzen. Das ist Demokratie. Das ist der Aufbau der Demokratie. Und hier als Antwort zu Johnny, die Frage ist eine schwierige Frage. Und zwar hinsichtlich des Justizsystems. Heute gibt es keine klare, eindeutige Antwort darauf. Wir haben ein Problem in der Justiz, nämlich der Mangel an Demokratie, der Mangel an Transparenz, an Dialog, an sozialer Kontrolle. Von daher, die wichtige Entwicklung dieser sogenannten Ouvidorias, Anhörungsstellen. In Paraná, wurde eine Defensoria Pública, eine öffentliche, ein öffentliches Verteidigungsamt installiert. Und meine Organisation Terra de Direitos wollte sich daran beteiligen und wollte auch, dass diese Stelle ein Organ sei, in das der sogenannte Ouvidor vom Volk hineingewählt würde. Hierbei sollten die Probleme des Volkes und auch der Haushalt dieser Stelle kontrolliert werden. Es gibt viele Beamte, die diese Stellen suchen, weil sie ein stabiles Leben haben und gute Gehälter. Und wenn man einen sehr kleinen Haushalt hat, dann, also wenn diese Verteidigungsstelle nicht von außen kontrolliert würde, dann wären diese Stellen nur noch in den großen Städten und die Leute, die dort beschäftigt werden, wären alle Beamte. Wenn es gibt solche Strukturen, wo auch die Richter zusätzliche Gelder erhalten, immer dann, wenn es keine Außenkontrolle gibt. Ich bin einverstanden mit Don Roque, dass wir eine Demokratie nicht mit einem Fingerschnipsen installieren können. Aber ich denke, wir sind dennoch auf dem Weg dazu. Ich glaube, dass Don Roque und André auf die Fragen geantwortet haben. Aber hinsichtlich all dessen, was wir erleben, müssen wir meines Erachtens tagtäglich unsere Hoffnung pflegen. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Hoffnung verschwindet. Ich möchte hier einen Satz sagen, der für mich sehr wichtig war. Es ist in unseren tagtäglichen Kämpfen, dem Kampf für die Würde der Menschen, vor allem derjenigen, deren Rechte nicht zum Tragen kommen, wie Kinder und Jugendliche, die sexuell ausgebeutet werden. Und diese sexuelle Ausbeutung gerät ihnen sogar zum Überlebensmittel, zur Überlebenschance. Ich möchte etwas hier sagen, was von unserer brasilianischen Kollegin nicht angesprochen wurde. Und zwar die Kriminalisierung der sozialen Bewegungen, der Basisbewegung ist sehr stark. Für die Menschenrechte kämpfen in Brasilien ist ein Verbrechen heutzutage. Wir sind Verbrecher. Wir müssen uns rechtfertigen. Uns wird der Prozess gemacht, weil wir das Leben der Menschen verteidigen, also für die Menschenrechte kämpfen. Das bedeutet heutzutage, bedroht zu werden. Ich möchte noch etwas hier in den Raum sagen, und zwar einen Satz von Frei Beto. Lassen wir den Pessimismus für bessere Tage. Es ist Zeit, in der Praxis Selbstkritik zu üben und die Hoffnung zu erhalten. Die Hoffnung zu verlieren, niemals. Vielen Dank für diese abschließenden Worte. Ich denke, der Abend ist vorangeschritten, aber wir können jetzt auf informeller Ebene uns weiter unterhalten. Ich möchte auch noch sagen, dass die Kopfhörergeräte nur hier im Raum funktionieren. Also bitte nehmt sie nicht mit nach draußen, sondern lasst sie hier in dem Raum für morgen. Ich möchte mich bedanken bei dem Podium, auch bei den Dolmetschern hinten in der Kabine, die sich redlich bemühen. Und euch allen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass wir 3 gute Tage hier erleben.